HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Ja, basta, Herr Puigdemont.
Es reicht, Herr Puigdemont. Kommen Sie endlich wieder und stellen Sie sich. Kommen Sie endlich zurück aus dieser Parallelwelt, in der Sie noch immer Präsident einer Republik sind.
Sie sind in einer Republik und Präsident.
Gran pregunta para el señor Rajoy y para la señora Merkel también.
Schwierige Frage für Herrn Rajoy und auch für Frau Merkel. Nachdem alles gebilligt wurde, was Herr Rajoy unternommen hat, um die Unabhängigkeitsbewegung zu besiegen.
Puigdemont no nos serviría de nada en la cárcel.
Im Gefängnis würde Puigdemont der Sache nichts nützen. So platziere er das Thema aber in Europa.
Was hindert die spanische Regierung daran, anzuerkennen, dass es sich hier um ein politisches Problem handelt und wir deshalb politische Lösungen brauchen? Das muss am 22. Dezember passieren, wenn die Ergebnisse wieder die gleichen sind. Was wäre das für eine Niederlage für Spanien?
Stell dir vor, es ist Wahlkampf und die wichtigsten Kandidaten sitzen im Gefängnis oder sind ins Exil geflohen. Und stell dir vor, wir reden eben nicht über eine finstere Diktatur weit weg, sondern über eine moderne Demokratie mitten in der Europäischen Union. Das katalanische Regionalparlament muss neu gewählt werden, nachdem die spanische Zentralregierung den Artikel 155 der Verfassung aktiviert hat. Das gab es noch nie in der Geschichte. Nach dem verfassungswidrigen Referendum und der einseitigen Unabhängigkeitserklärung aus Barcelona hatte die Zentralregierung aus ihrer Sicht die Notbremse gezogen. Das Regionalparlament wurde aufgelöst und muss am 21. Dezember neu gewählt werden. Und das ist jetzt mehr als irgendein Regionalkonflikt. Er betrifft die ganze Europäische Union. Denn auch in anderen Provinzen gibt es vergleichbare Unabhängigkeitsbewegungen. Und wenn die sich ein Vorbild nehmen an Katalonien, fliegt dann vielleicht sogar eines Tages die ganze EU auseinander. Deshalb haben wir in den letzten Monaten immer wieder mal nach Katalonien geschaut und nun beginnt dort das nächste Kapitel. Entscheidet euch, Kataloniens schwieriger Wahlkampf, so heißt die Sendung heute. Morgen beginnt der Wahlkampf unter bemerkenswerten Umständen. Der abgesetzte Regionalpräsident Carles Puigdemont und drei seiner Minister sitzen eben immer noch in Brüssel. Eigentlich sollte heute ein Gericht entscheiden über die Ausweisung nach Spanien. Aber das wurde vertagt auf den 14. Dezember, genau eine Woche vor der Wahl. Und dann könnte Puigdemont nochmal in die Revision gehen. Was also macht dieser Mann, der doch eigentlich so dringend in seiner Heimat gebraucht wird, den lieben langen Tag in Belgien? Jan-Friedrich Willingsen hat ihn für uns beobachtet.
Den leidenden, exilierten Märtyrer möchte man Carles Puigdemont nicht so ganz abnehmen. Es ist Mittwochabend und der Ex-Regierungschef Kataloniens sitzt in der Flämischen Oper in Gent und genießt eine Vorführung des Stückes Le Duc d'Albe. Natürlich in privater Loge, natürlich mit bestem Blick auf das Schauspiel. Thema der Oper ist die blutige Niederschlagung des flämischen Widerstands durch die herrschenden Spanier im 16. Jahrhundert. Die Anspielungen auf die katalonischen Unabhängigkeitsbestrebungen sind keineswegs ungewollt. Operndirektor Aviel Kahn hatte Puigdemont persönlich eingeladen.
Ich dachte, vielleicht ist es interessant, eine Geschichtslektion gemeinsam in der Oper durchzunehmen.
In der Oper endet der Konflikt für alle Parteien tragisch. Der namensgebende Herzog von Alba verliert seinen Sohn, die Widerstandskämpferin ihren Geliebten und die rebellierenden Flamen ihre Köpfe. Carles Puigdemont selbst genießt die Oper trotzdem sehr und erkennt, es gibt aktuelle Parallelen, nicht nur mit Katalonien, sondern mit allen Völkern, die ihre demokratischen Bürgerrechte und Freiheiten verteidigen. In Flandern, dem wohlhabenden Landesteil Belgiens, ist Puigdemont willkommen. Hier sind die Separatisten seit Jahren die stärkste politische Kraft. Auch an der belgischen Bundesregierung beteiligen sie sich maßgeblich. Ihr Ziel ist die Autonomie Flanderns. Der Staatssekretär für Immigration ist Mitglied der flämischen Separatisten und bot Puigdemont bereits vor seiner Ankunft Asyl in Belgien an. Den Separatisten ist Puigdemont ein Freund. Man möchte sich mit ihm schmücken, seinen Kampf zum eigenen machen. Sogar zum heimischen Abendessen bei einem Abgeordneten der Separatisten wurde Puigdemont eingeladen. Das obligatorische Gruppenfoto vom Dinner schmückt nun den Twitter-Account des Flamen. Auf Bundesebene führte Puigdemonts Anwesenheit beinahe zur Regierungskrise. Der wallonische Premierminister Charles Michel rief seine Minister zur Zurückhaltung in der Angelegenheit auf. Dass der Katalane Belgien durch seine Anwesenheit weiter auseinanderreißt, glaubt er aber nicht. Und auch die meisten Operngänger, die sich mit Puigdemont den Duc d'Albe ansahen, reagierten gelassen. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Es hat einen gewissen Einfluss, deshalb haben die flämischen Separatisten ihn ja auch eingeladen. Die Separatisten werden versuchen, etwas daraus zu machen, aber ich glaube nicht, dass das genug Menschen kümmert. Bei aller medialen Aufregung um seine Anwesenheit in Flandern, die Belgier drängt es scheinbar nicht, Puigdemont auszuliefern. Und er selbst klammert sich ans Exil, weil er von hier weitgehend ungestört Wahlkampf für die katalonischen Regionalwahlen am 21. Dezember führen kann. Und das geht immer noch besser in der flämischen Oper als in spanischer Untersuchungshaft.
Möge der Katalonien-Konflikt nicht so ausgehen wie in der Oper in Gent. Andreas Meyer-Feist ist unser Mann in Brüssel. Was haben denn eigentlich die flämischen Separatisten von diesem Gast aus Katalonien?
Natürlich bringt es ein gewisses Renommee und auch Aufmerksamkeit. Es ist schon so, dass die Nationalisten in der Regierung sind, auch in der Nationalregierung, nicht nur in der Provinz. Aber das ganze Thema ist in Belgien eben auch eingeschlafen. Kein Mensch in Belgien würde noch auf die Idee kommen, für so etwas wie in Katalonien auf die Straße zu gehen. Das muss man mal sehen. Das wissen natürlich auch alle. Also man hat hier nicht mehr so richtig Lust auf so Separatismus. Aber diese Partei lebt natürlich davon, auch die flämischen Nationalisten leben davon. Und da sind sie ganz froh, wenn mal frischer Wind kommt, egal woher. Und er ist eben jetzt auch gekommen.
Man hört, Puigdemont konnte angeblich selbst entscheiden, ob er die Verhandlung über seine Auslieferung in Französisch oder in Flämisch haben will. Und obwohl er doch fließend Französisch spricht, soll er sich für Flämisch entschieden haben. Steckt dahinter das Kalkül, dass er vielleicht bei den Flamen damit seinen flammenden Reden besser zu hören ist?
Ja, natürlich. Das ist eine große Unsicherheit. Er glaubt wohl nicht so richtig an die eigenen Argumente. Es ist hier immerhin ein europäischer Haftbefehl mit 32 Straftatbeständen, die da aufgelistet sind. Würde er in Französisch natürlich besser verstehen. Aber er dachte wohl, wenn das vielleicht ein flämischer Richter ist, hätte der mehr Verständnis für seine Interessen, für seine Ausgangslage. Das Problem ist natürlich, in Brüssel verhält sich das ganz anders. Da ist es nämlich zweisprachig. Die Richter verhandeln sowohl in Niederländisch als auch in Französisch. Und da kann er überhaupt gar nicht sicher sein, dass er sozusagen einen, na sage ich mal, Nationalisten da bekommt, sondern es kann auch ganz anders kommen.
Was machte der Herr Puigdemont zurzeit den ganzen Tag in Brüssel?
Also er macht das, was er sich so vorgenommen hat für seine Zeit in Belgien, nämlich Wahlkampf. Er präsentierte in Brügge Ende November seine Liste und er hat sogar einen Charterflug angeheuert, um die ganzen Kandidaten dahin zu bringen. Also das ist richtig ganz normaler Wahlkampf, nur eben nicht dort, wo er eigentlich hingehört. Und ansonsten bereitet er sich vor auf die Sympathisanten, die er in den nächsten Tagen erwartet, für Großdemonstrationen, die man geplant hat, zum Beispiel am 7. Dezember. Und da arbeitet er auch wieder zusammen mit den flandrischen Aktivisten, zum Beispiel von der flämischen Volksbewegung, sehr rechtslastig und nationalistisch. Und da haben die Mitglieder schon gesagt, ja, kommt doch hierher. Und die haben auch versprochen, dass sie bei ihnen wohnen können. Also die Leute sollen aus Barcelona kommen und wohnen dann bei den Freunden in Flandern und können dann hier auch demonstrieren. Und es geht natürlich auch um Geld. Man darf nicht vergessen, die Konten sind gesperrt. Es wird schwierig für alle, die hier jetzt im Moment sind. Und die Aktivisten hier in Flandern haben dann auch zu Geldspenden aufgerufen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dann Kautionen zu bezahlen.
Er wird nicht nach Katalonien reisen vor der Wahl, weil im Gefängnis droht, klar. Wie genau kann er dann Wahlkampf in Brüssel machen? Per Internet, per Skype oder werden dann in Barcelona irgendwelche Bühnen aufgebaut mit Monitoren oder wie stellt sich das vor?
Also das Ganze wird natürlich im kleinen Rahmen sein. Er kann hier Demonstrationen veranstalten und versuchen, Anhänger aus Barcelona oder anderen Regionen dann auch hierher zu bekommen. Und dann kann er natürlich auf der Straße was machen oder auch in geschlossenen Räumen. Und die flämischen Nationalisten werden ihm helfen, eine Bühne zu finden. Aber das Ganze wirkt natürlich doch schon ein bisschen bizarr. Es geht sozusagen um etwas, was gar nicht hier in diesem Land stattfindet. Und ich glaube nicht, dass er so viele Anhänger hier auch mobilisieren kann. Natürlich gibt es ein paar Leute, die hier leben, aber das sind natürlich nicht diejenigen, die wirklich ausschlaggebend sind. Also es wird ein sehr seltsamer Wahlkampf, auf den er sich im Moment vorbereitet. Man sieht ihn in Brüssel in den Bistros sitzen und auch immer sprechen mit Anhängern. Er versucht zu mobilisieren, aber das ist natürlich ganz, ganz schwer.
Und wie sieht das die belgische Regierung? Also jetzt nicht die Flandern, sehen die das mit Wohlwollen, wenn ein fremder Mensch Werbung macht, Wahlwerbung macht für den Konflikt in Katalonien?
Also für die Flandern ist das mal völlig unwichtig. Sie sind froh, dass mal jemand kommt, der ein bisschen das Fähnchen des Regionalismus hochhält. Und sie glauben auch nicht, dass das irgendwie schädlich ist für das Zusammenleben in Belgien. Das denkt eigentlich hier überhaupt niemand. Man belächelt das ein bisschen. Und natürlich weiß auch Charles Michel, der frankophone Ministerpräsident, dass hier in Belgien keiner mehr auf die Straße gehen würde für so etwas wie in Katalonien. Und das ist sozusagen die Beruhigungsformel, die hier ausgestreut wird. Lass sie doch machen, wir sind demokratisch, wir sind multinational, wir sind der Ort der EU-Institutionen. Sollen sie mal machen und irgendwann wird das belgische Gericht entscheiden, dann wird es Einspruch geben, aber irgendwann werden die dann auch wieder verschwinden müssen. Das ist die offizielle Haltung hier in Brüssel.
Andreas Meyer-Feist über Carles Puigdemont, den Katalonen in Flandern. Die Rivalität zwischen Katalonien und Spanien ist uralt und sie hat zumindest ja eine gute Seite. El Clásico im Fußball, das wichtigste Spiel in der Primera División, das Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid. Besonders dramatisch war es im Jahr 2014. Daran wollen wir heute erinnern und es begann ganz harmlos.
El Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona mit doppelter Brisanz. Klar, die Rivalität zwischen den beiden Mannschaften ist groß, aber beide unter Druck, denn Atletico Madrid macht in dieser Saison aus einem Zweikampf einen Dreikampf. Atletico auch mit einem Sieg am früheren Abend und so waren beide Mannschaften unter Druck. Größer der Druck beim FC Barcelona, 4 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid vor der Partie. Die Königlichen in weißen Trikots im 4-3-3 mit Cristiano Ronaldo. Erster Zweikampf gegen Mascherano, kein Foul von Mascherano. Und die Kontermöglichkeit für den FC Barcelona über Messi und Neymar. Diego Lopez mit der Parade. Messi, Neymar und Fabregas ganz vorne drin beim FC Barcelona. Dahinter Sergio Busquets, Fabregas und Xavi im Mittelfeld. Real Madrid in der Anfangsphase mit gutem Pressing. Gareth Bale gewinnt den Ball und Karim Benzema mit der ersten Möglichkeit für den Spitzenreiter. 7. Minute, Lionel Messi mit zu viel Platz und Andres Iniesta mit zu viel Platz. Führung für die Gäste. Das ging zu einfach. Carvajal rückt zu weit ein und lässt Iniesta stehen. Der lässt sich das nicht nehmen und bringt mit seinem 3. Saisontor den FC Barcelona früh in Führung.
Also Barcelona liegt in Führung, aber das war beileibe nicht das einzige Tor dieses Spiels. HR2 Kultur, der Tag. Entscheidet euch, Kataloniens schwieriger Wahlkampf. Während also der abgesetzte Regionalpräsident in die Oper geht, sitzen sein Vize und 3 Minister immer noch in Spanien im Gefängnis. Und das bleibt auch so. Das oberste spanische Gericht hat heute entschieden, 6 ehemalige Minister kommen auf Kaution frei, aber die 4 letzten bleiben tatsächlich hinter Gittern. Marc Dugge.
Für Oriol Junqueras ist die Entscheidung besonders bitter. Die frühere Nummer 2 der katalanischen Regionalregierung darf nicht auf freien Fuß. Er muss in den kommenden Wochen Wahlkampf aus dem Gefängnis machen. Ausgerechnet er, der mit seiner Separatistenpartei ERC in den Umfragen vorne liegt. Hinter Gitter bleiben auch der ehemalige Innenminister Kataloniens und 2 Anführer von großen Separatistenorganisationen. Der Richter wirft den Angeklagten unter anderem Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Gelder vor. Die fortgesetzte Untersuchungshaft begründet er damit, dass einige der Inhaftierten die gleichen Delikte wieder begehen, ja sogar für gewaltsame Ausschreitungen sorgen könnten. Dabei hatten Junqueras und die anderen Ex-Minister sich vor Gericht zuletzt sehr zahm gezeigt und betont, die Unabhängigkeit künftig nur mit Dialog verwirklichen zu wollen und sich an Recht und Gesetz zu halten. Das nahm der Richter offenbar nicht allen ab. Immerhin 6 Ex-Minister können jetzt auf freien Fuß, wenn sie jeweils 100.000 Euro Kaution zahlen. Jordi Piña, einer der Anwälte der Angeklagten.
Wir sind im Moment dabei, mit den Familien der Inhaftierten zu klären, wie bis morgen die Zahlung abgewickelt werden kann, damit sie noch heute auf freien Fuß kommen können.
Natürlich sind wir einerseits froh, dass ein Teil der Angeklagten freikommt, aber auch traurig darüber, dass nicht alle aus dem Gefängnis kommen. Die Begründung des Gerichts hält der Anwalt für ungerechtfertigt. Er will Berufung einlegen. Auch Parteigenossen von Junqueras zeigten sich empört. Joan Tardà, Fraktionssprecher der ERC im spanischen Parlament zum Beispiel. Er machte sich am Mittag auf den Weg zum Gefängnis, in dem sein Chef einsetzt, um ihm Unterstützung zu zeigen. Die Entscheidung des Gerichts sei nicht weniger als Ausdruck von Rache. Niemals hätten wir gedacht, dass wir einmal dieses Wort benutzen müssen. Rache gegen das katalanische Volk, das gewagt hat, sein demokratisches Recht wahrzunehmen, das Recht zu entscheiden. Für Separatisten wie ihn sind die Inhaftierten politische Gefangene. Das hat der spanische Innenminister Zoido heute erneut zurückgewiesen und auf die Unabhängigkeit der Justiz verwiesen. Die Angeklagten seien in Untersuchungshaft, weil sie sich wegen schwerer Vergehen verantworten müssten, auf die hohe Haftstrafen stehen. Die Entscheidung des obersten Gerichts wird die Debatten der kommenden Wochen in Katalonien prägen. Am 21. Dezember wird dort ein neues Parlament gewählt. Heute um Mitternacht ist Wahlkampfauftakt.
Und diesen denkwürdigen Wahlkampfauftakt in Katalonien betrachten wir jetzt mal aus spanischer Sicht. Thomas Urban ist Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Madrid. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Würden Sie die inhaftierten katalanischen Minister als politische Gefangene bezeichnen, wie wir gerade gehört haben?
Nun ist ja der Begriff besetzt durch Menschenrechtsorganisationen. Ich würde ihn nicht verwenden, weil ich nicht sehe, dass deren Menschenrechte bedroht sind oder verletzt werden. Auch ist diese Inhaftierung natürlich verfassungskonform, sie entspricht also der spanischen Gesetzgebung. Aber persönlich glaube ich, und ich stehe damit bei weitem nicht alleine, das sehen sogar spanische Rechtsexperten so, dass das Strafrecht ein Problem, das ja politischer Natur ist, nicht lösen wird und auch nicht lösen kann.
Und was bedeutet das jetzt für den Wahlkampf, dass diese Kandidaten im Gefängnis sitzen?
Wahrscheinlich ist das ein Plus. Sie haben den Märtyrerstatus. Das heißt, sie werden bei ihrer Gefolgschaft natürlich noch einmal bestätigt werden. Sie leiden für die Sache des katalanischen Volkes. Aber es empört auch viele Bürger in Katalanien, auch spanische Bürger, die in Katalanien dauerhaft leben, dass die Regierung in Madrid und der Justizapparat, der natürlich eng mit der Regierung verflochten ist, auf diese harte Weise zuschlägt.
Und was passiert denn eigentlich, wenn diese Kandidaten, die in Untersuchungshaft sitzen, gewählt werden? Also ein gewählter Abgeordneter hat ja eigentlich politische Immunität, aber er sitzt in Untersuchungshaft. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist die große Frage, was dann passiert. Es gibt in Madrid die Vermutung, dass die Richter und die Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft, die ja diese Untersuchungshaft vorangetrieben haben, gar nicht so weit gedacht haben. Theoretisch, so sagen die einen, müssten dann die Inhaftierten freikommen, sofort, weil sie Immunität haben. Andere sagen nein, weil sie waren ja bereits in Untersuchungshaft. Andererseits können sie aber gar nicht von dem Wahlprozess ausgeschlossen werden. Das ginge nur, wenn das Hauptverfahren gegen sie abgeschlossen wäre. Aber das wird Monate, wenn nicht gar Jahre dauern.
Das heißt, da weiß man noch gar nicht, wie es weitergehen wird dann.
Man weiß nicht, wie es weitergehen wird. Es kann, wenn es hart auf hart kommt, wird dann das neue Parlament in Barcelona eröffnet und 8 oder 9 Plätze bleiben frei. Und dort werden dann Blumengebinde abgelegt, weil ja die gewählten Abgeordneten im Gefängnis sitzen. Man kann sich vorstellen, was das auch bedeutet, nämlich für die junge Generation in Katalonien und deren Demokratieverständnis.
Das heißt, das wäre dann auch wieder letztlich gut für die Separatisten?
Das wäre gut für die Separatisten, weil sie weiterhin ihr Argument anbringen können, sie würden von Madrid unterdrückt. Ich persönlich schließe mich diesem Argument nicht an, weil das politisch einfach nicht stimmt. Das Problem ist ein ganz anderes. Das Hauptproblem liegt darin, dass die katalanische Unabhängigkeitsbewegung es nicht geschafft hat, den Nachweis zu erbringen, dass sie die Mehrheit der Bevölkerung Kataloniens, der 7,5 Millionen Einwohner, hinter sich hat.
Mariano Rajoy, der Ministerpräsident der Zentralregierung, sagt ja immer, er handelt streng nach Gesetz und Ordnung. Rein formal hat er da wohl auch recht. Aber was für eine Strategie verfolgt er eigentlich?
Rajoy hat einerseits diese Eskalierung zu verschulden. Man weiß seit 7 Jahren, dass es ein Problem mit Katalonien gibt. Der Ausgangspunkt ist das Gefühl der Katalanen, was im Übrigen gar nicht unbegründet ist und unberechtigt ist. Sie würden bei dem regionalen Finanzausgleich in Spanien stark benachteiligt werden. Es gibt auch unabhängige Experten, es gibt sogar Oppositionsabgeordnete in Madrid, die sagen, das stimmt. Rajoy hat jedes Gespräch darüber abgebürstet, abgelehnt, ganz brüsk dabei zum Teil die katalanische Führung auch öffentlich diskreditiert. Auf der anderen Seite steht zu vermuten, dass er, wo die Sache so weit gediegen ist, jetzt einfach vorne weitergehen will in diese Richtung, weil nämlich der Konflikt um Katalonien hat in dem Rest Spaniens, in mindestens 14 der 17 Regionen, eine große nationalpatriotische Welle ausgelöst. Man sieht, dass das überall jetzt an den Balkons in ganz Spanien spanische Fahnen hängen, was vor ein paar Jahren während der großen Krise völlig undenkbar war. Und das Kalkül von Rajoy dürfte sein, dass er bei vorgezogenen nationalen Wahlen gewinnen wird. Nicht alleine, nicht die konservative Volkspartei, die er führt, alleine, aber gemeinsam mit den liberalen Bürgern, mit den Ciudadanos, die ihn ja bislang auch gestützt haben. Dann wäre die Zeit seines Minderheitskabinetts vorbei und er könnte stabil regieren. Ich schätze, dass das ein Kalkül ist.
Das ist nachvollziehbar. Das heißt, selbst Rajoy würde profitieren von der weiteren Eskalation.
So ist das. Beide Seiten haben in den letzten Monaten auf Eskalation gesetzt und gedacht, sie profitieren davon und offenbar wird das auch so weitergehen.
Was hätte es für Folgen, wenn bei den Neuwahlen mehr oder weniger das gleiche Ergebnis rauskommt wie bei dem letzten Mal? Manches spricht ja dafür.
Das ist sehr wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Es kann also sein, dass die Befürworter einer Abspaltung von Spanien knapp über der Hälfte sind, vielleicht auch knapp drunter. Aber es wird auf keinen Fall ein so großer Vorsprung für sie geben gegenüber den Unionisten, also den Verteidigern der Einheit Spaniens, dass sie daraus eine Legitimität ableiten können, sich von Spanien abzuspalten. Man darf ja nicht vergessen, bei den letzten Regionalwahlen 2015 haben die Befürworter eines unabhängigen Kataloniens nur 48% der Stimmen bekommen. Trotzdem hat dann der Regionalpräsident Puigdemont, trotz dieses eigentlich schlechten Ergebnisses, seinen Kurs durchgesetzt.
Was müsste denn aus der Sicht der Separatisten für ein Wahlergebnis dabei rauskommen, damit sie glaubwürdig die Idee der Unabhängigkeit voranbringen können?
Ja, es gibt ja diesen berühmten Satz, wann schlägt Quantität in Qualität um, der auf Karl Marx zurückgeht. Wenn man sich umhört unter politischen Beobachtern aus anderen EU-Ländern, aus Brüssel, die natürlich sich sehr genau ansehen, was sich in Madrid und in Barcelona tut, die sagen, solange es keine ganz eindeutige Mehrheit gibt für die katalanische Unabhängigkeitsbewegung und eindeutige Mehrheit würde bedeuten etwa ein Wahlergebnis von 2/3, dann wird sich politisch überhaupt nichts bewegen.
Welche Chance hat das? 2/3?
Das ist ja unwahrscheinlich. Dafür reicht schon alleine ein Blick auf die Bevölkerungsstruktur in Katalonien, um das zu verstehen. Katalonien hat 7,5 Millionen Einwohner. Nach soziologischen Untersuchungen sagt etwa 1/3, wir sind Katalanen und nur Katalanen. Ein weiteres Drittel sagt, wir sind Spanier und in erster Linie Spanier. Und das dritte Drittel sagt, wir sind beides, Spanier und Katalanen, also katalanische Spanier oder spanische Katalanen. Angesichts dieser Konstellation ist eigentlich klar, dass die Befürworter einer Abspaltung Kataloniens vom Königreich Spanien nie die Chance auf eine Mehrheit haben werden. Also diese 2/3, die natürlich offiziell von niemandem bestätigt werden, das ist auch nur eine imaginäre Zahl, die sind eigentlich jenseits jeglicher Realität.
Vielen Dank, Thomas Urban von der Süddeutschen Zeitung. Vielleicht ist ja der Fußball erfreulicher für die Katalanen als die Politik. FC Barcelona gegen Real Madrid, El Clásico aus dem Jahr 2014.
Dann übernahm Real Madrid, 20. Minute, Di Maria, Benzema, 1:1. 16. Saisontor von Karim Benzema. Super Flanke von Di Maria. Benzema mit dem druckvollen Kopfball. Aber Victor Valdés noch dran an diesem Kopfball, lenkt ihn an den Innenpfosten. Den hätte er vielleicht sogar parieren können, diesen Kopfball. Die Kombination Di Maria Benzema gab es dann in der 24. Minute wieder. Und was für eine traumhafte Kombination. Und was für ein fantastischer Abschluss von Karim Benzema. In einer Bewegung gestoppt und abgeschlossen. Und wieder die Vorarbeit von Angel Di Maria, der eine überragende erste Halbzeit spielte. Defensiv wie offensiv. Und angetrieben von Di Maria hatte Real Madrid das Spiel gedreht. 26. Minute. Wieder Di Maria. Wieder so ein tolles Dribbling. Und wieder Benzema. Aber Piqué klärt erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs. Fing sich Barca wieder. Lionel Messi auf Neymar. Messi mit dem 2:2. 19. Saisontreffer für Lionel Messi. 19. Klassikotreffer für ihn. Das ist Rekord. Vorher teilte er sich den ersten Platz mit Alfredo Di Stefano. Da kombinierte sich der FC Barcelona mal erfolgreich in den 16er. Und Messi lässt sich natürlich diese Chance nicht nehmen.
Messi hat also mal wieder zugeschlagen. Der Zwischenstand zur Halbzeit 2:2. Und es wird noch dramatischer. Am 14. Dezember also will das Gericht in Brüssel darüber entscheiden, ob Charles Puigdemont nach Spanien ausgeliefert werden soll. Zufällig, genau an diesem Tag ist auch der nächste EU-Gipfel in Brüssel. Das bedeutet also, der spanische Regierungschef Rajoy wird auch in der Stadt sein, wenn die Entscheidung fällt. Aber er wird seinen großen Gegenspieler wohl kaum abends mit nach Hause nehmen können als kleine Trophäe. Denn natürlich würde Puigdemont in Berufung gehen, wenn das Gericht der Ausweisung zustimmt. Aber wie lange kann das Spiel eigentlich noch so weitergehen? Wer könnte denn nun eigentlich der nächste katalanische Regionalpräsident werden oder vielleicht auch Regionalpräsidentin? Möglicherweise die jetzige Oppositionsführerin Inés Arrimadas.
Schlanke Figur, schulterlange braune Haare, sanfte Gesichtszüge. Inés Arrimadas ist ohne Zweifel einer der schönsten Köpfe der spanischen Politik und noch dazu einer der schlauesten. Ihre Stärke ist ihr rhetorisches Talent. Im katalanischen Parlament zählt sie zu den feurigsten Rednern. Nachdem der ehemalige Ministerpräsident Carles Puigdemont dort angekündigt hatte, den Weg zur Unabhängigkeit zu beschreiten, sagte sie:
Esto ha sido la crónica de un golpe anunciado.
Dies ist die Geschichte eines angekündigten Angriffs, eines Angriffs auf die Demokratie, auf den Gemeinsinn, auf diese Institution, das Parlament. Ein Angriff vor allem auf ein gemeinsames Projekt, das sich Spanien und das sich Europäische Union nennt. Niemand in Europa unterstützt das, was Sie gerade getan haben, Herr Puigdemont.
Nadie en Europa apoya lo que usted acaba de hacer, señor Puigdemont.
Inés Arrimadas ist der Kopf all jener Katalanen, die gegen die Unabhängigkeit sind. Ihre noch junge Partei Ciudadanos hat sich genau aus diesem Grund gegründet, um Front zu machen gegen den Separatismus. Die derzeitige Polarisierung kommt der Partei offenbar zugute. Nach einer aktuellen Umfrage der Zeitung El País verzeichnet keine Partei so große Zugewinne wie die von Inés Arrimadas.
Yo creo que las próximas elecciones son...
Die kommenden Wahlen sind historisch und extrem wichtig für Katalonien, für Spanien und für Europa. Denn was wir in Katalonien erleben, ist eine Herausforderung für die Grundwerte Europas. Inés Arrimadas kann sehr überzeugend sein. So überzeugend, dass ein Abgeordneter einer Separatistenpartei ihr so verfiel, dass er um ihre Hand anhielt und sie auch bekam. Heute sind die beiden verheiratet. Er hat sein Mandat niedergelegt. Dennoch, nicht alle kann Arrimadas so für sich einnehmen. Denn die Frau spaltet. Unabhängigkeitsbefürworter sind ihr in herzlicher Abneigung verbunden. Sie empfinden sie oft als zu glatt, zu abgehoben, zu perfekt. Unwahrscheinlich, dass sie die Person sein kann, die die beiden Lager miteinander versöhnt. Schließlich hat sie fest vor, die Separatisten von den Schalthebeln der Macht zu vertreiben. Für Arrimadas haben sie Katalonien tief gespalten. Die Stimmung dort sei unschön und unangenehm.
El ambiente es feo. Es feo, es incómodo.
Außerdem hätten die Separatisten andere wichtige Themen von der Tagesordnung verdrängt. Den Kampf gegen die Korruption, für ein besseres Schulsystem oder für eine bessere Gesundheitsversorgung zum Beispiel. Das will sie ändern. Ihr Ziel ist es, katalanische Ministerpräsidentin zu werden. Alles leichter als das. Die Gegner der Unabhängigkeit dürften, wenn überhaupt, nur eine knappe Mehrheit haben. Es dürfte sich um eine sehr bunte Koalition handeln, die sich auch noch auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen muss. Ob das Inés Arrimadas sein wird, ist offen. Aber dafür, dass sie erst seit 7 Jahren in der Politik ist, ist sie schon weit gekommen und dürfte so schnell nicht mehr von der Bildfläche verschwinden.
Marc Dugge über die Oppositionsführerin im katalanischen Regionalparlament. Sollte Inés Arrimadas die neue Regionalpräsidentin von Katalonien werden, wäre meine nächste Gesprächspartnerin vermutlich nicht so sehr begeistert. Marie Capretz, bis zum Absetzen der Regionalregierung in Barcelona war sie die Leiterin der Vertretung der Katalanen in Deutschland. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
In der spanischen Presse werden Sie auch gerne mal als katalanische Botschafterin in Berlin bezeichnet. Hat Ihnen das geschmeichelt?
Nein, das ist eigentlich eine Art und Weise, unsere Arbeit zu untergraben, weil wir überhaupt nicht die Aufgaben haben von der Botschaft und wir sind auch gar nicht, wir wollen das auch gar nicht, wir sind ja einfach eine Regionalvertretung, so wie es zum Beispiel Extremadura oder Andalusien auch hat. Nur dadurch, dass immer dieser Titel uns auferlegt wird, wird natürlich unsere Legitimität auch in Zweifel gestellt. Und in dem Zusammenhang sehe ich auch die Schließung der Vertretung im Ausland.
Also selbst das, da geht schon die Politik los, alleine bei dem Begriff Botschafter, was Sie natürlich nicht sind.
Genau. Ja, ja genau.
Ja. Ja. Sie sind eben keine Politikerin, sondern waren Angestellte der Regionalregierung. Was heißt das jetzt mit der Absetzung für Sie persönlich?
Gut, also man weiß ja nie, was die Zukunft bringt. Es gibt jetzt natürlich auch Wahlen. Die Auslandsvertretungen sind wichtig für die katalanische Regierung. Man sieht das ganz klar in den wirtschaftlichen Zahlen. Katalonien hat im 6. Jahr in Folge seine eigenen Exportrekorde gesprengt. Und das ist auch dem zu verdanken, dass es eben im Ausland Büros gibt, die den Export fördern und das Investment fördern.
Deswegen aber momentan, denke ich, die Regionalregierung ist ja jetzt abgesetzt worden. Heißt das, genau, dass Sie jetzt arbeitslos sind?
Ja, also ich bin jetzt, mir ist gekündigt worden und ich bin jetzt arbeitslos. Deswegen bin ich ja die Vertreterin AD. Also ich führe den Titel nicht mehr. Und in der Zukunft kann es natürlich helfen, dass ich einerseits Arbeit suchen muss oder ich kann auch wieder eingestellt werden, wenn die künftige Regierung die Vertretung wieder öffnen wird.
Wie bewerten Sie denn heute mit ein bisschen Abstand die einseitige Unabhängigkeitserklärung Kataloniens? War das ein Fehler?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir das bewerten können, weil das letzte Wort ist in dieser ganzen Angelegenheit nicht gesprochen. Wir sehen es ja, ein sehr harter Wahlkampf findet dort unten gerade statt. Ich denke, dass wir nicht aus den Augen verlieren sollten, dass es eine sehr starke Bürgerbewegung gibt in Katalonien, die Politiker dorthin getrieben haben und nicht andersrum, wie es oft gerne dargestellt wird in der ausländischen Presse. Also der Puigdemont hatte ja auch noch einen Rückzieher gemacht und zwar trotz den großen Drucks, der auch durch die ausländische Presse und die eigenen Bürger, die natürlich die sich darauf gefreut haben, dass es dann endlich zu einer Unabhängigkeitserklärung kommt nach dem 1. Oktober. Als er damals noch gesagt hat, ich erkläre die Unabhängigkeit jetzt nicht, denn ich denke, wir müssen nochmal verhandeln und ich bitte um Vermittlung. Damals hat er eigentlich einen Raum gegeben, dass man nochmal darüber sprechen muss. Und dieses Angebot hat keiner angenommen, deswegen kam es dann zu dieser Unabhängigkeitserklärung.
Und was hat diese Unabhängigkeitserklärung gebracht außer Scherben?
Internationalisierung des Themas. Es ist ja nicht so, dass diese ganze Angelegenheit erst seit vorgestern auf dem Tisch liegt. Die Katalanen fühlen sich schon sehr lange ungleich behandelt innerhalb des spanischen Staates. Nur hat es niemanden interessiert und jetzt ist es eben auf dem internationalen Tisch und dort schauen eben auch Leute zu, die vorher nicht zugeschaut haben.
Etwa 1700 Unternehmen haben in den letzten Monaten ihren Sitz von Katalonien nach Spanien verlagert, weil sie eben Angst haben, ihr Sitz wäre dann nicht mehr in der EU, wenn Katalonien wirklich unabhängig wird. Macht Ihnen das keine Sorgen?
Ja, also ich will immer nicht mit Panik reagieren, weil ich denke, man muss sich wirklich die Sachen auch ganz gründlich angucken und mal hinter die Titel schauen, was denn dahinter steckt. Diese Unternehmen, die abgewandert sind, und das ist ja auch keine neue Nachricht, das wird jedes Jahr immer gesagt, behauptet, dass so viele Unternehmen abwandern. In der Vergangenheit war das durchaus nicht über dem Durchschnitt von anderen Comunidades Autonomas. Und diese Unternehmen, die ihren Sitz, die sind gar nicht, die Produktion ist nicht abgewandert, sondern der Sitz ist von diesen Unternehmen in andere Comunidades Autonomas abgewandert. Das sind alles durch die Bank Unternehmen, die direkt an den öffentlichen Aufträgen von der Madrider Zentralregion hängen. Und deswegen, da muss man auch wieder so ein bisschen die Politik im Auge behalten.
Mit welchen Gefühlen schauen Sie nun auf den Wahlkampf, der morgen beginnt?
Mit gemischten Gefühlen, weil ich bin sehr besorgt um die demokratischen Spielregeln, wie die dort eingehalten werden oder nicht eingehalten werden. Ich würde mich sehr freuen und ich denke, es ist sehr notwendig, dass die internationale Gemeinschaft ein Auge drauf hat, ob die Wahlen korrekt durchgeführt werden, wie die Auszählungen stattfinden. Da sollten auf jeden Fall internationale Beobachter dabei sein.
Zweifeln Sie daran?
Nein, das geht ja jetzt um die Wurst. Also da möchte er bestimmt, der Zentralstaat hat, sitzt am längeren Hebel bei den Auszählungen. Ich möchte niemanden in Verdacht bringen, dass er was Unlauteres tut, aber man muss auch aufpassen, dass das nicht passiert.
Sollte die jetzige Oppositionsführerin Arrimadas die Wahl gewinnen, wir haben gerade das Porträt gehört, was hätte das für Konsequenzen aus Ihrer Sicht?
Gut, das wäre für die Zentralregierung das Allerbequemste, weil sie gehört zu dem Unionistenblock. Der Unionistenblock sind die Ciudadanos, PSC und PP. Und dann haben wir die Unabhängigkeitsbefürworter, das ist Esquerra Republicana, die Kandidatur Junts per Catalunya und die CUP. Und dann gibt es noch die Partei Catalunya en Comú. Die sind für ein Referendum, ohne sich für ein Ja oder ein Nein auszusprechen. Weil es jetzt Frau Arrimadas gewinnen würde, würde es bedeuten, dass ich denke, dass es die Institutionen wieder so weiterlaufen können wie vorher. Sie würde die Präsidentin von Katalonien werden. Und was ich aber nicht glaube, ist, dass das Thema Unabhängigkeit vom Tisch wäre, weil die Themen, um die es ja da gibt, die politischen Themen, die überhaupt dieses Thema der Unabhängigkeit auf den Tisch gebracht haben, die sind ja noch da. An denen ist ja nichts, hat sich ja nichts geändert. Und deswegen denke ich, natürlich wäre es vielleicht für die Europäische Union eine gute Nachricht, wenn Frau Arrimadas gewinnen würde, aber es würde noch lange nicht heißen, dass die Bevölkerung zufrieden wäre.
Vielleicht ist die Zeit einfach noch nicht reif für Eigenstaatlichkeit Kataloniens?
Gut, man weiß ja nie, wann die Zeit reif ist. Es gibt ja immer auch viele andere schwerwiegende Probleme auf der Welt, aber ich denke, die Europäische Union hätte vielleicht ein bisschen früher eingreifen sollen, als es noch nicht so spät war und als die Fronten noch nicht so verhärtet waren. Wir haben ja diese Unabhängigkeitsbewegungen schon seit 7 Jahren mindestens. Und dass da niemand mal geguckt hat, wie man dieses Ganze noch in verhandelbare Bahnen lenken könnte, das enttäuscht mich schon sehr, muss ich sagen.
Marika Pretz, die ehemalige Leiterin der katalanischen Vertretung in Berlin. Vielen Dank. Entscheidet euch, Kataloniens schwieriger Wahlkampf. Und der wird auch sehr intensiv bei den Nachbarn Spaniens verfolgt, in Portugal nämlich. Denn man hat ja dort bis heute nicht vergessen, dass gerade zu Katalonien es eine pikante historische Verbindung gibt. Thilo Wagner.
Über die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien spricht die portugiesische Regierung fast gar nicht. Und wenn, dann ist die offizielle Position eindeutig. Absolute Solidarität mit der Verteidigung der verfassungsrechtlich festgeschriebenen Einheit Spaniens beschwört Portugals Premierminister António Costa. Dahinter steckt auch die Angst, dass eine Abspaltung Kataloniens von Spanien den portugiesischen Wirtschaftsaufschwung ausbremsen könnte. Über ein Viertel der portugiesischen Exporte landet im Nachbarland und davon gehen über 10% in die Region Katalonien. Und ein portugiesisches Gastronomieunternehmen hat im vergangenen Jahr eine große katalanische Restaurantkette aufgekauft und damit insgesamt die größte portugiesische Auslandsinvestition getätigt. Doch nicht alle politischen Parteien teilen die uneingeschränkte Solidarität mit der spanischen Zentralregierung. Die Linksparteien, die im Parlament die sozialistische Minderheitsregierung stützen, haben gegen die Verhaftung von führenden Köpfen der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung protestiert. Dennoch war ihnen die katalanische Frage scheinbar zu unbedeutend, um mitten in der Debatte über den Haushalt 2018 eine Krise im Linksbündnis zu riskieren. In der portugiesischen Presse erinnern Kommentatoren jedoch immer wieder daran, dass Portugiesen und Katalanen einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Iberischen Halbinsel teilen. Und dass sich Portugal solidarisch zeigen sollte. Der Historiker Fernando Costa von der Neuen Universität Lissabon verweist auf das Schicksalsjahr 1640. In Katalonien schlugen die Truppen des spanischen Königs einen Aufstand des nach Unabhängigkeit strebenden katalanischen Adels nieder und portugiesische Fürsten verkündeten 1640 das Ende der Personalunion mit der spanischen Krone, die 60 Jahre lang Portugal mitregiert hatte. Die Rebellion in Lissabon war, so Fernando Costa, letztlich eine direkte Reaktion auf die Krise in Katalonien. Denn die portugiesischen Adligen wollten die Niederschlagung des katalanischen Aufstandes nicht mit ihrem Geld und ihren Truppen unterstützen. Vielmehr zeigten sich die Portugiesen im Kampf gegen den gemeinsamen Feind, das spanische Königshaus, schnell solidarisch. Noch im Jahr 1641 eröffnete Portugal in Katalonien eine diplomatische Vertretung. Die jeweiligen Aufstände gegen die spanische Krone brachten Portugiesen und Katalanen zusammen. Es gibt aus dieser Zeit auch das Gerücht, dass der portugiesische König den Katalanen ein Angebot unterbreitet haben soll. Wenn es die Katalanen wünschen, könne er, der König von Portugal, auch vorübergehend König von Katalonien werden. Portugal wurde nicht die Schutzmacht von Katalonien, doch viele geschichtsbewusste Portugiesen wissen um die gemeinsame politische Erfahrung aus dem 17. Jahrhundert. Bis heute ist der 1. Dezember 1640 ein landesweiter Feiertag. In einem winzigen Antiquariat in der Lissabonner Altstadt holt Buchhändler José Ferreira eine Ausgabe von Dantes Göttlicher Komödie aus dem Regal. Dante hat bereits im 14. Jahrhundert die Katalanen als stolzes, eigensinniges Volk beschrieben. Und das war nicht unbedingt negativ gemeint. Diese Ambition, die die Katalanen ausmacht, führt natürlich dazu, dass sie nicht unter der Fuchtel von einem anderen Staat stehen, sondern unabhängig sein wollen. Sie streben nach einer eigenen Nation. Buchhändler Ferreira versteht deshalb nicht, warum es einer so lang bestehenden Gemeinschaft wie der katalanischen verboten ist, einen eigenen Staat zu bilden. Von seiner Regierung in Lissabon würde er sich eine Vermittlerrolle wünschen. Wenn der portugiesische Premierminister und der Außenminister nach der Krise in Katalonien gefragt werden, dann verweisen sie immer auf die spanische Verfassung. Aber damit tun sie nur das, was Pilatus getan hat. Sie waschen ihre Hände in Unschuld. Ich würde mir wünschen, dass wir Portugiesen uns viel stärker einbinden und uns solidarisch mit den Katalanen zeigen. Wir wollten ja auch unabhängig sein. Warum sollten wir also jemandem das gleiche Recht verweigern, der dazu noch hier in der Nachbarschaft lebt?
Die Portugiesen und die Katalanen. So, und jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, wie eigentlich El Clásico im Jahr 2014 ausgeht. Der wahre Fußballfan weiß es wahrscheinlich. 2:2 war der Halbzeitstand. Und was passierte dann?
Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischte Real Madrid. Gareth Bale mit einem seiner unwiderstehlichen Antritte. Benzema und Victor Valdez verhindert den Gegentreffer. Gut getimter Ball von Gareth Bale auf Benzema. Es wäre aber abseits gewesen. Es wäre also ein irreguläres Tor gewesen. Nächste umstrittene Situation. 54. Minute. Alves gegen Ronaldo. Und es gibt Elfmeter für den FC Barcelona. Fehlentscheidung. Der Kontakt klar vor dem 16er. Es war ein Foul von Dani Alves, aber außerhalb des Strafraums. Cristiano Ronaldo trat selbst an. 55. Minute und Real Madrid führte wieder. 26. Saisontreffer für den besten Torschützen in La Liga. Cool und souverän verwandelt dieser Strafstoß. Real Madrid regelte den 16er gut ab und so musste es der FC Barcelona ab und zu aus der zweiten Reihe probieren. 63. Minute, Messi, Traumpass auf Neymar und dann wieder ein Pfiff und wieder ein Elfmeter und rot für Sergio Ramos. Lionel Messi trat an und verwandelte zum 3:3 und der FC Barcelona in den letzten gut 20 Minuten mit einem Mann mehr. Die Schlussphase, Andrés Iniesta gegen Carvajal, gegen Xabi Alonso. Und wieder gibt's Elfmeter. Proteste von Xabi Alonso und von Carvajal. Dritter Elfmeter im Spiel und dieser hier zumindest der klarste in dieser Partie. Aber auch kein klarer. Lionel Messi mit der Chance auf seinen dritten Treffer. Und die lässt er sich nicht nehmen. 4:3 Barca. Das Tor beschert dem FC Barcelona 3 Punkte. Den Sieg im Clásico und die Gewissheit, dass die Meisterschaft noch lange nicht entschieden ist.
Barça gewinnt gegen Madrid. Was für ein Drama. Zumindest an diesem Abend war die katalanische Welt in Ordnung. Da wurde mit Sicherheit auch in Arenas de Nou gefeiert. Eine typische katalanische Kleinstadt. Wie leben die Leute dort? Reinhard Spiegelhauer hat sich mit den Menschen unterhalten.
Die Sonne scheint vom Meer her auf den Hügel hinein in die platanengesäumte Hauptstraße von Arenys de Nou. Die Fassaden der alten, aber gepflegten Häuser auf beiden Seiten sind in ein weiches Licht getaucht, nicht nur deshalb, weil die Sonne schon herbstlich tief steht. Sand bedeckt den Boden zwischen den Gehwegen, von Pflaster oder Asphalt keine Spur. Arenys de Nou heißt in etwa Sand am Berg. Und der Kern des kleinen Städtchens zieht sich an den Seiten eines alten, nur an wenigen Tagen im Jahr gefüllten Wasserlaufes entlang. Heute ist der Wasserlauf kanalisiert und überdeckelt, aber darüber ist eine Sandschicht aufgeschüttet. Die Menschen in Arenys-de-Munt sind stolz auf ihre Traditionen. Und sie sind stolz darauf, Katalanen zu sein, sagt Bauer José, das frisch gekaufte Weißbrot unter den Arm geklemmt. Ja, das stimmt. Die meisten hier denken wirklich so. Schon immer, denn hier gibt es nicht so viel Zuwanderung. Und das Ganze ist eine Sache, die in den Familien weitergegeben wird, auch rein gefühlsmäßig. Arenys-de-Munt ist für viele Katalanen, die sich einen eigenen Staat wünschen, ein Vorzeigestädtchen. Und an den Balkonen vieler Häuser hängt nicht einfach die Senyera, die gelb-rot gestreifte Flagge Kataloniens, sondern die Estelada, die zusätzlich einen weißen Stern auf blauem Dreieck zeigt. Sie ist die Flagge der Separatisten, die gerne Katalonien, die Balearen, Teile der Region Valencia und sogar einige in Frankreich liegende Gebiete in einem eigenständigen katalanischen Staat vereint sehen. Ich glaube, wir sind einfach anders als der Rest Spaniens, in allem. Unsere Kultur, unser Denken und Fühlen, es ist nicht nur die Sprache. Ich denke, es ist eine Frage der Lebenseinstellung, das ist es. Wir ähneln eher bestimmten Gegenden Deutschlands als Spaniens. Tosende Brandung in der Bucht von Jafranc, gut 50 Kilometer nordöstlich von Arenys-de-Munt an der Küste gelegen. Unzugänglicher als Blanes, Lloret oder Tossa de Mar haben sich das kleine Jafranc und die Nachbargemeinden ihren ursprünglichen Fischerdorfcharme erhalten, obwohl die Menschen auch dort vom Tourismus leben. Ja, auch hier sind viele für die Unabhängigkeit, sagt Juan Carlos, der ein kleines Familienhotel führt.
Sí, mucho.
Ja, sehr. Und ich bin auch dafür. Es ist doch ganz einfach so, Spanien behandelt uns seit Jahren ohnehin wie Fremde. Und was die Steuern angeht, sie lassen uns einfach im Stich in jeder Hinsicht. Wir müssen selbst für Infrastruktur sorgen, den Tourismus fördern. Dabei verlangen sie enorm viel von den Steuern. 2/3 des Einkommensteueraufkommens muss Katalonien nach Madrid abführen. Wir müssen den faulen Süden durchfüttern. Beschweren sich viele.
Selbst in dieser kleinen Idylle ist die Unzufriedenheit groß. Ulrich Ladurner ist Europakorrespondent der Zeit. Er war schon oft in Katalonien und er ist gebürtiger Südtiroler. Eine Region, in der ja der Separatismus nun auch schon seit vielen Jahren eine große Rolle spielt. Guten Abend.
Guten Abend.
Können Sie deshalb vielleicht die Katalanen besser verstehen als andere, weil Sie Südtiroler sind?
Ja, ich weiß nicht, ob ich sie besser verstehen kann. Ich kann verstehen, dass Minderheiten, nationale Minderheiten, immer mit dem Zentrum an Schwierigkeiten haben. Das ist normal. Ich glaube, Minderheiten wird nie was geschenkt. Die müssen sich alles erkämpfen. Und ich denke, da von dem Standpunkt aus kann ich die Katalanen durchaus verstehen.
Was könnte denn Katalonien von Südtirol lernen?
Ja, ich glaube, die beiden Geschichten sind sehr unterschiedlich. Sie wissen ja, Südtirol ist nach dem Ersten Weltkrieg zu Italien gekommen, gewissermaßen als Kriegsbeute. Und Katalonien ist schon über 400 Jahre Teil Spaniens. Das ist mal ein Unterschied. Der zweite ist, glaube ich, der wichtig ist zu sehen, dass natürlich Südtirol durch die Abspaltung, also durch die, nicht Abspaltung, sondern dadurch, dass es Verluste gegangen ist in Österreich, dass es da eine Schutzmacht gibt. Also das Mutterland ist Österreich. Insofern war der Südtirol-Konflikt immer schon internationalisiert. Die Katalanen haben kein Mutterland oder kein Vaterland und deswegen ist der Konflikt auch nicht von Beginn an internationalisiert gewesen. Was man lernen kann, wenn Sie mich fragen, ich glaube, dass Südtirol das Glück hatte, auf allen Seiten Politiker zu haben, die bis zum Schluss und unter sehr schwierigen Bedingungen immer in der Lage waren, den Dialog zu führen und weiterzuführen. Man darf nicht vergessen, dass in Südtirol gab es auch Gewalt, es gab Bombenanschläge, es gab Leute, die unter Folter gestorben sind in italienischen Gefängnissen. Trotzdem hat man verhandelt, gesprochen und so lange, bis man zu einem Ergebnis gekommen ist.
Und das ist eben momentan in Katalonien nicht der Fall, dass da ein Vertrauen existiert zwischen den verschiedenen Gruppen. Es gibt ja auch viele andere separatistische Bewegungen in Europa. Wie wird denn der Konflikt in Katalonien wahrgenommen von anderen Gruppen dann wiederum?
Ja, ich glaube, man schaut natürlich mit großer Aufmerksamkeit auf Katalonien, weil sich viele andere Gruppen von dieser Bewegung in Katalonien natürlich auch einen Schwung für die eigene Sache versprechen. Am 1. Oktober, dem Tag des sogenannten Referendums, waren sehr viele internationale Beobachter, wie sie sich nannten, da, aus Venetien, aus Südtirol, aus der Lombardei, aus Korsika, aus Schottland. Also es spielt schon eine Rolle für viele andere Bewegungen in Europa.
Ist es klug von der Europäischen Union, dass sie sich bisher so strikt da rausgehalten hat?
Ja, ich denke, das ist klug. Das ist keine innere Angelegenheit Spaniens. Ich glaube nicht, dass dieser Konflikt internationalisiert gehört. Das ist ja die Absicht der Separatisten. Aber die Europäische Union ist ja aufgebaut auf das Fundament der Nationalstaaten. Ich glaube, jeder würde sagen, dass Spanien ein Rechtsstaat ist, auch wenn sie jetzt hart vorgehen gegen die katalanischen Separatisten. Aber niemand würde das in Zweifel ziehen. Und solange das so ist, ist es gut, dass die Europäische Union nicht sich einmischt.
Aber wenn Europa sich nicht einmischen soll, wer könnte denn vermitteln? Die beiden Parteien können nicht miteinander reden. Würde Ihnen einer einfallen?
Ja, nicht einmischen heißt ja nicht, dass man sozusagen Partei ergreift. Die Europäische Union kann schon mal klarstellen, zum Beispiel gegen die katalanischen Separatisten, dass im Fall einer Separation welche Konsequenzen sind, nämlich dass Katalonien nicht in der EU beitreten kann. Es ist ja so, dass die separatistische Führung den eigenen Leuten immer gesagt hat, es sei doch kein Problem, man könne doch unabhängig werden, dann werde man auch Mitglied der EU, aber dem ist nicht so. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass die EU diese Botschaft nochmal deutlich macht, weil ich auch denke, dass die Separatisten, ich sag mal so, auch Traumtänzer sind und es ist auch ein gefährlicher Traum, den sie da träumen.
Was ist daran gefährlich?
Na, ich glaube, dass man sehr viele Hoffnungen weckt und sehr viele Emotionen weckt, die schwer wieder einzufangen sind. Sie sehen ja jetzt, was das Ergebnis dieser Bewegung ist. Sie haben Politiker im Gefängnis, sie haben eine tief gespaltene Gesellschaft, sie haben einen Wahlkampf, der sehr hart geführt wird. Man muss sich doch fragen, wie diese Wunden, die geschlagen worden sind, wieder heilen können. Und am Ende müssen die Katalanien von der einen oder anderen Seite doch zusammenleben. Auch in einem unabhängigen Staat müssen sie zusammenleben. Und ich denke, da ist sehr viel Schaden angerichtet worden. Die Frage ist für mich, wie man da eine Versöhnung erreichen kann, jetzt schon und nicht erst morgen und übermorgen.
Haben Sie eine Idee, wie man diesen Konflikt entschärfen könnte?
Ich glaube, es ist mal gut, dass die Wahlen abgehalten werden am 21. Dezember. Es wäre auch gut, dass sie dann nicht in Frage gestellt werden. Also ich hoffe, das ist nicht der Fall. Ich glaube nicht, dass es der Fall ist. Man wird dann sehen, wie die Mehrheiten sind, so wie es heute ist, wie die Umfragen ergeben, 50-50. Und danach muss man sich zusammensetzen und reden. Es muss einfach klar werden, dass dieses Problem natürlich nicht mit Polizei, nicht mit Justizmaßnahmen zu bewältigen ist. Es ist ein politisches Problem und da muss man sprechen. Und es gibt andere Minderheiten, andere nationale Minderheiten, die eine Lösung gefunden haben unter noch viel schwierigeren Bedingungen. Warum soll es den Katalanen nicht gelingen?
Ich möchte nochmal die EU ins Spiel bringen. Es gibt ja schon immer dieses Schlagwort vom Europa der Regionen. Selbst Hessen hat eine Vertretung in Brüssel. Ist das mehr als ein Schlagwort oder könnte man vielleicht auf dieser Schiene mehr ausbauen, dass man sich ernst genommen fühlt in Katalonien?
Ja, ich denke, das ist die Möglichkeit. Die Regionen sind ja eine Realität in Europa. Auch die katalanische Region ist eine Realität in Europa. Sie haben ja auch ihre Vertretung hier in Brüssel. Ich glaube, man könnte da sicher mehr Rechte geben, eine größere Rolle geben. Das wünschen sich auch andere Regionen. Die Europäische Union ist ja immer sozusagen ein Gebilde, das davon lebt, dass es ihr gelingt, diese unterschiedlichen Interessen auszugleichen. Und ich glaube, da bin ich recht hoffnungsfroh, dass wenn auf der Ebene was passieren würde, dass man auch die Katalanen damit zufriedenstellen könnte.
Werden die Katalanen zu ihren Lebzeiten noch einen unabhängigen Staat erleben?
Ich glaube das nicht. Und ehrlich gesagt hoffe ich das auch nicht, weil ich denke, dass das Konsequenzen haben wird, die man sich heute nicht vorstellen möchte.
Warum warnen Sie davor?
Ich warne davor, weil es mit der Ausnahme der Tschechoslowakei, also der Trennung von Slowakei und Tschechei in den letzten Jahrzehnten keine friedliche Abtrennung eines Landesteils von einem Staat gegeben hat. Natürlich ist Spanien nicht Jugoslawien, aber denken Sie an die jugoslawischen Kriege. Ich glaube nicht, ich habe große Sorge, dass sowas nicht ohne Gewalt abgehen wird.
Ulrich Ladurna, Europakorrespondent der Zeit. Vielen Dank. Entscheidet euch. Kataloniens schwieriger Wahlkampf beginnt. Das war der Tag heute. Und zum Schluss, wenn wir schon so pessimistisch waren aus katalonischer Sicht, hier ein bisschen Seelenbalsam für die Separatisten. Der Fußball ist das andere. Und das eine, die Nationalhymne, die dürft ihr jetzt noch hören. Catalonia Triumphat, die Nationalhymne Kataloniens, wenn man so will, hier eingespielt von Jordi Savall, einem sehr berühmten katalanischen Dirigenten, gerade neu auf erschienen auf CD. Mit Sicherheit ein Zeichen. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Abend noch.